Im Europapark gab es einen Vorfall mit einem 6-jährigen Mädchen. In diesem Europapark gibt es ein Schwimmbad und ein Rumäne hat das 6-jährige Mädchen aus diesem Schwimmbad herausgelockt und in einem Waldstück über einen Zeitraum von etwa 2 Stunden sexuell missbraucht. In Rust soll ein Rumäne, das ist ein Beitrag aus der Jungen Freiheit, ein 6-jähriges Mädchen aus einem Erlebnisbad in ein Waldstück gelockt und missbraucht haben. Nun wird nach dem Migranten international gesucht. Es wurde ein internationaler Haftbefehl ausgestellt. Die Polizei hat den internationalen Haftbefehl gegen einen Rumänen ausgestellt, der ein 6-jähriges Mädchen aus dem Erlebnisbad Rulantica des Europaparks gelockt und dann in einem Wald missbraucht haben soll. Der Polizei bekannte Rumäne ist identifiziert, teilte die Polizei mit. Nach Polizeiangaben verlor die 6-Jährige am Samstagabend, dem 9. August, im Erlebnisbad ihre Eltern aus den Augen. Daraufhin bot der Rumäne dem Kind seine Hilfe bei der Suche an und begab sich mit dem Kind gegen 20.20 Uhr zu Fuß in den Bereich eines angrenzenden Waldgebiets. Dort forderte der Unbekannte das Mädchen laut Polizei auf, sexuelle Handlungen an ihm durchzuführen. Anschließend ließ er die 6-Jährige abseits im Wald alleine zurück, heißt es von den Ermittlern. Gegen 22.20 Uhr wurde das Kind in Grafenhausen, rund 5 Kilometer vom Freizeitbad entfernt, von einem Zeugen entdeckt. Es war in Badebekleidung aufgegriffen worden. Sie trug lediglich Badeschuhe sowie ein hellblaues Bikini-Oberteil und eine rosa Badehose, heißt es in dem Artikel dazu weiter. Die internationale Fahndung durch die Auswertung von Bild- und Videomaterial, wir schauen uns gleich noch die Pressemitteilung an der Polizei, des Badbetreibers geriet der Verdächtige in den Fokus. Die Ermittler haben einen 31-jährigen Rumänen aus der Region identifiziert, der zuvor nicht wegen sexuellen Missbrauchs oder anderen Straftaten in dieser Hinsicht bekannt war, sondern wegen Leistungserschleichung und Diebstahl. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg erließ das zuständige Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung sowie einen Haftbefehl wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Der Verdächtige wurde bislang nicht festgenommen. Nach ihm wird international gefahndet, heißt es auch, dass sich noch weitere mögliche Zeugen zu diesem Vorfall melden sollen. Der Bildartikel, der fasst es, oder der Bildkommentar war es, vom Bildredakteur Tom Rosin, der ist für die gedruckte Ausgabe in Berlin hauptzuständig. Er hat gefordert, er hat hier geschrieben, zeigt uns den Täter, wenn nach jemandem gefahndet wird, wie in diesem Fall nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter bezogen auf ein 6-jähriges Kind. Bei einer internationalen Fahndung ist natürlich die Frage, warum beteiligt man die Bevölkerung nicht an so einer Suche? Warum zeigt man nicht, um wen es sich dabei handelt, wenn man sich denn wirklich sicher ist, dass er derjenige sein soll, der diese schreckliche Tat begangen haben soll, dann ist das Ganze für mich nur schwer oder wenig nachvollziehbar. Das hier ist die Polizeimeldung aus dem Presseportal der Polizei Baden-Württemberg. Ist quasi dasselbe, also identische, was auch die Junge Freiheit in dem Bericht geschrieben hat. Hier unten eben der Teil, als Verdächtiger konnte ein 31 Jahre alter Mann aus der Region identifiziert werden. Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung und so weiter. Und unten dann eben nochmal der Hinweis und auch der Grund, warum ich das hier aufgreife, unter der Nummer, wenn jemand etwas mitbekommt, ja, mögliche Zeugen, eventuell etwas zur Rekonstruktion des Vorfalls selbst, soll man sich dort melden. Und eben nochmal der Zeitraum, Samstagabend zwischen 20.20 Uhr und 22.20 Uhr, Erlebnisbad in einem nördlichen Bereich des angrenzenden Waldgebiets. Ja, ist natürlich die Frage, warum zeigt man den Täter nicht? Also was ist der Grund dafür, dass man, also entweder ist man sich nicht wirklich sicher, wenn man einen internationalen Haftbefehl für die Person oder für diesen Rumänen dann eben ausgestellt hat, dann muss es ja der Grund sein. Und ich weiß auch nicht, ob das Kind dafür aktuell irgendwie geeignet ist, den auf Fotos oder Bildern oder sonst was irgendwie zu identifizieren. Aber ich bin dann der naiven Ansicht vielleicht, dass man die Bevölkerung auch insofern schützen sollte, als dass man in diesem Fall weiß, wenn nach demjenigen gesucht wird, um wen es sich tatsächlich auch handelt. Vielleicht ist da jemand, der sich in dem Bereich damit auskennt. Es gibt ja immer wieder einzelne Fälle, ich weiß nicht, Beispiel, für mich von mir selbst jetzt irgendwie so ein bisschen rekonstruiert. Irgendwer schubst eine alte Dame eine Treppe runter, Aufgang zur U-Bahn und 1,5 Jahre später wird dann plötzlich mit Fotos gefahndet und man startet einen öffentlichen Fahndungsaufruf. Ob sich Leute von vor 1,5 Jahren an diese bestimmte Situation, an die Typen erinnern können und irgendwie irgendwelche Hinweise geben können, die zur Erfassung der mutmaßlichen Täter dann irgendwie beitragen können. Ich verstehe es nicht, was dieser extrem lange Zeitraum soll, in dem man dann wartet, bevor man sowas tatsächlich irgendwie veröffentlicht. Also für mich absolut nicht nachvollziehbar. Kann ich, ganz, ganz schwer zu ertragen, wenn man selber auf dem Weg dazu ist oder dahin ist, Vater zu werden, sowas zu lesen oder mitzubekommen. Macht nochmal anders betroffen, als nur darüber zu lesen und jetzt da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, distanzierter dafür zu sein. Aber das macht wahrscheinlich auch die persönliche Lage. In Wiesbaden hat man sich nun entschieden, Flüchtlinge in einem ehemaligen Luxushotel, und zwar in dem Palasthotel Wiesbaden unterzubringen. Und ich bin ehrlich, als ich das Foto gesehen habe, dachte ich, das ist ein wirklich, wirklich schönes Hotel. Also ob das die Fassade ist, ob das diese kleinen Balkone drumherum sind, auch unten der Eingang. In diesem Hotel sind jetzt insgesamt 13 Flüchtlingsfamilien eingezogen. Die wohnen da jetzt und der Grund dafür ist auch durchaus interessant. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es heißt, dass Flüchtlinge in irgendwelchen Hotels, teilweise auch in Luxushotels, untergebracht werden. Der Grund ist auch häufig ein ganz pragmatischer. Es gibt schlicht keine alternativen Unterbringungsmöglichkeiten. Bedeutet, alle Kapazitäten sind ausgeschöpft der Kommunen. Es wird nicht neu gebaut. Es werden keine Containerunterkünfte und dann wird halt gesucht und dann nimmt man eben teilweise Hotels her und zahlt natürlich ein riesen Batzen an Geld dafür, um diese Menschen dort unterzubringen. Und um einen drohenden Leerstand zu vermeiden von diesem Palasthotel in Wiesbaden, hat man sich entschieden, diese Flüchtlingsfamilien dort eben unterzubringen, weil eigentlich sollte das Ding renoviert werden, also komplett saniert werden. Das ist aber ziemlich teuer und wir schauen mal, was die FAZ, die haben nämlich als erstes darüber berichtet, was sie dazu geschrieben haben. Die künftige Nutzung, heißt es in dem Artikel, des Wiesbadener Palasthotels könnte zu einer ernsthaften Belastungsprobe für die Kooperation von SPD, Grünen, Linken und Volt im Stadtparlament werden. Eine Horrorkooperation, wenn ich das so lese. Da heißt es im Artikel weiter, die Zukunft des ehemaligen Grand Hotels ist weiterhin ungeklärt, aber nun sind die ersten Flüchtlingsfamilien in das sanierungsbedürftige Gebäude eingezogen und weitere sollen in den nächsten Wochen folgen. Das hat Sozialdezernentin Patricia Becher von der SPD, die zu dem Aufsichtsrat Vorsitzende der städtischen Eigentümergesellschaft GWW und GWG ist, auf Anfrage bestätigt. Insgesamt 13 Familien sollen in dem Haus vorerst für ein Jahr untergebracht werden. Trifft das Linksbündnis in diesem Herbst keine Entscheidung über das Gebäude, könnten die Flüchtlingsfamilien dort auch länger wohnen. Es sei aber nicht vorgesehen, das Palasthotel dauerhaft zu einer Flüchtlingsunterkunft zu machen, sagte Becher. Immer wenn es heißt, der Plan ist, so etwas nicht dauerhaft zu nutzen, aber Sanierung und Finanzierung und all diese Dinge nicht geklärt sind, dann kann man höchstwahrscheinlich davon ausgehen, dass die Unterbringung genauso in den nächsten Jahren bleiben wird. Und jetzt will ich natürlich keine Klischees bedienen, aber ich weiß auch nicht, welche Flüchtlingsfamilien da dort hineingeholt werden. Meine Erfahrung war, und ich habe in einer Flüchtlingsnotunterkunft gearbeitet eine ganze Zeit lang, und die Zimmer dort, das war eine ehemalige Kaserne von den Briten, die saniert wurde wegen Asbest und so weiter. Und so wie die Zimmer dort teilweise hinterlassen wurden, musste regelmäßig renoviert werden, aufgeräumt werden, die Wände neu gestrichen werden. Die waren dann teilweise mit Fäkalien beschmiert und so weiter. Wie gesagt, mir geht es nicht darum, hier irgendwelche Vorurteile oder Klischees zu verbreiten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eine Unterbringung von Flüchtlingsfamilien, auch gerade wenn es nicht auf Dauer ist und sie wissen, dass das eine weitere Zwischenstation auf ihrem Weg ins gelobte Land ist, dass sie vielleicht nicht ganz so sorgsam damit umgehen und möglicherweise das Ganze auch noch Sanierungskosten für die Zukunft in die Höhe treiben könnte. Es heißt noch weiter in dem Beitrag, die Entwicklung rund um das ehemalige Hotel ist nicht ohne Brisanz. Die GWW, die Eigentümergesellschaft, hatte früheren Mietern der Sozialwohnungen in dem Gebäude neue Wohnungen in Wiesbaden besorgt, damit diese aus dem Haus ausziehen und damit die dringend notwendige Sanierung ermöglichen. So war es gelungen, fast 80 der 85 Wohnungen frei zu bekommen. Auch da habe ich mir einige Artikelbeiträge dazu durchgelesen. Da gab es Senioren, die haben über viele Jahre dort in den Sozialwohnungen gelebt. Ursprünglich war der Plan mal, Businesswohnungen und Sozialwohnungen daraus zu machen. Also irgendwie große, schicke, teure Wohnungen und eben auch kleinere Sozialwohnungen. Und sie hier, die junge Frau, hat viele Jahre dort in ihrer Wohnung gelebt. 44 Quadratmeter hatte ihre Wohnung, ihre Sozialwohnung im Palasthotel, im ehemaligen Grand Hotel. Und das ist hier beispielsweise ein Foto aus ihrem, ich weiß jetzt nicht, was das Wohnzimmer-Essbereich irgendwie ist. Und da sind auch einige andere Beiträge, das ist ein Lokalblatt gewesen aus Wiesbaden. Und die haben halt beschrieben, dass sowohl sie als auch andere dort seit vielen, vielen Jahren leben und sich dort natürlich auch eingelebt haben und durchaus auch wissen, dass das eine durchaus ein besonderer Ort ist, um in der Sozialwohnung dort zu leben. Aber die eben, also von 85, 80 Meter, hat man eben rausgeholt. Und auch das erinnert so ein bisschen, also da kriege ich immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich das lese oder höre, Rentner ziehen irgendwo aus, Flüchtlinge ziehen irgendwo ein. Und egal, ob es jetzt das Thema Sanierung ist oder es muss irgendwie umgeplant oder umstrukturiert oder sonst was werden, das Resultat ist, wir haben Rentner, Senioren, die irgendwo gelebt, die irgendwo gut gelebt haben, zumindest macht dieses Bild und noch andere Fotos, wo sie da quasi in so einer großen Bibliothek sitzt, das macht auf mich, also das macht dann immer so ein beklemmendes Gefühl, wenn ich halt, wenn am Ende ist, die müssen ausziehen, im hohen, fortgeschrittenen Alter, sich irgendwo neu einfinden, ihren Flüchtlingsfamilien ziehen da irgendwie ein. Also das ist, ich weiß nicht, aber ich kann irgendwie nicht so, also das macht mir, das bereitet mir Unbehagen. Und ja, wenn man dann, jetzt ist es ja ein sehr linkes Bündnis gewesen, von dem mir die Rede war, SPD, Linke, Grüne und Volt. Also links, linker, noch linker und ganz links außen aktivistisch quasi. Und das ist das Ergebnis. Das ist in diesem Fall dann das Resultat, das, was am Ende übrig bleibt. Rentner ziehen aus, Flüchtlingsfamilien ziehen ein. Und auch das ist leider kein Einzelfall, wie man so schön sagt, für Deutschland oder eben für diese Zustände. Es wird Wohnraum benötigt. Die einen müssen ihn verlassen, die anderen bekommen ihn zugesprochen. Ja, so die aktuelle Lage. Wenn ihr einen Ausschnitt oder einen kurzen Clip aus der Sendung gesehen habt, dann möchte ich euch darauf hinweisen, jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr sende ich hier aus meinem kleinen Studio in Schwerin live, künftig dann auch mit diversen verschiedenen Gästen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch dann live wieder einschaltet und das Video sehr gerne bewertet. Wenn ihr in Zukunft auf diesem Kanal keine Videos, keine Beiträge verpassen möchtet, dann sehr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und macht's gut.